Professor Dr. Dr. Birgit Spanner-Ulmer. Herzlich willkommen hier oben. Hat Wirtschaftsingenieurwesen studiert, leitete seit 2004 die Professur Arbeitswissenschaft an der Fakultät Maschinenbau der Technischen Uni Chemnitz. Ihre Arbeitsschwerpunkte waren und sind, muss man sagen, immer noch die Entwicklung innovativer Arbeitswelten, ergonomische Produkt- und Prozessgestaltung sowie die Verbesserung von Schnittstellen zwischen Mensch, Technik und Organisation. Das ist beim Bayerischen Rundfunk sicherlich permanent der Fall. Und seit 2012 sind Sie Direktorin der Produktions- und Technikdirektion des Bayerischen Rundfunks. Außerdem begrüße ich sehr herzlich Ernst Feiler. Er studierte als Bildtechniker Regie und Dramaturgie. Herzlich willkommen, Herr Feiler, an der Berliner Hochschule, DFFB. Begann dann seine Karriere als Dolmetscher zwischen den Welten der Kreation, Produktion und Technologie und Bewegtbildinhalten. Nach dem Aufbau eines großen deutschen Technikdienstleisters kam Herr Feiler 2005 zur UFA, bei der er heute als Director of Technology den technologischen Innovations- und Dienstleisterbereich sowie die gesamte IT für die UFA-Gruppe verantwortet. Schwerpunkte sind Optimierung und Digitalisierung der kompletten medialen Produktions- und Verwertungskette. Wir kommen immer mehr zur Wirtschaft und zur Industrie, inklusive der Einführung von cloudbasierten Plattformen, unter anderem die Implementierung des UFA-Archivs in die Microsoft Cloud und viele andere Dinge. Herzlich willkommen, Herr Feiler. So, dann begrüßen wir ganz herzlich, gerade zu uns gestoßen, Tim Renner. Tim Renner ist, glaube ich, immer noch Professor an der Pop-Akademie Baden-Württemberg. Das kann man auch werden, indem man sein Studium nicht zu Ende bringt. Und man kann auch vieles andere werden, mit Germanistik abgebrochen. Musiker, Pop-Kolumnist, Journalist. Er wechselte 1986 in die Musikindustrie zu Polydor, Polygram, Motor Music Limited, baute Acts wie Philipp Boa, Tokotronic, Element of Crime und Rammstein auf und wurde 2001 Geschäftsführer Universal Music Deutschland. Er rief in Berlin einen Radiosender ins Leben, hat moderiert bei Bremen 4, war Co-Produzent bei ZDF Kultur und vor allem 2014 bis 2016 Kulturstaatssekretär in Berlin. Jetzt kandidieren Sie für die SPD in Charlottenburg-Wilmersdorf für den Bundestag. Willkommen, Herr Renner. Schön, dass Sie es geschafft haben, im Wahlkampf zu uns zu kommen. Und ich freue mich auch sehr auf Dr. Jan Schulte-Kellinghaus. Er ist Programmdirektor des RBB, hat zunächst Rechtswissenschaften studiert, war dann beim ZDF-Heute-Journal, beim Landesstudio Thüringen, stellvertretender Leiter bei Hello Deutschland, ist dann 2000 Leiter der Talk-Redaktion beim NDR geworden, 2005 Unterhaltungschef, 2007 Fernsehchef, 2010 Geschäftsführer ARD, Koordination Vorabend und seit März 2017 Programmdirektor des RBB. Ich hoffe, es waren viele interessante Fakten zu den beruflichen Werdegängen unserer Gesprächspartner dabei. Herr Feiler, wenn wir das nochmal aufgreifen, was wir gerade so von Herrn Puschi erörtert bekommen haben, Leistungsangebotsmodell, Leistungserstellungsmodell. Wenn ich das jetzt mal als Gedankenexperiment übertrage, dann sehen wir doch in der Medienbranche eins, auf der Leistungserstellungsseite, da sind die Produzenten, die Hersteller von Programmen im weitesten Sinne. Auf der anderen Seite, also bei den Angebotsmodellen, da sind also die Vertriebler, die Distributoren und auch die Plattformen. Und bei den Kundeninteraktionsmodellen, da sehe ich die Mediennutzer und ihre Interaktion mit den anderen Punkten im weitesten Sinne. Wo ist die UFA? An allen drei Stellen wie Netflix?
Also die UFA mit 100 Jahren, die wir in 14 Tagen feiern dürfen, hat schon viele Transformationen hinter sich gebracht und im Anschluss an diesen wunderbaren Vortrag, den wir gerade gehört haben, kann ich nur sagen, die UFA ist natürlich ein Bestandteil dieser Medienindustrie 4.0 und alle, wie wir hier sitzen im Saal, würde ich mal behaupten, sind das ja schon seit mindestens 20 Jahren, weil vor 20 Jahren hat die Digitalisierung der Medienbranche angefangen und zwar an der Produktionskette mit digitaler Bildbearbeitung, ging dann weiter über das ganze Thema Distribution, bis es jetzt so weit gekommen ist, dass die UFA, heute Morgen konnte man es bei der Pressekonferenz der Telekom hören, wir auch Content-Lieferant für Telekom-Plattformen sind und damit natürlich auch die Kette schließen und in eine direkte Kundenbeziehung am Ende des Tages treten mit unserem Archiv, das wir ab nächstes Jahr so aufstellen werden, dass auch ein Telenovela-Fan aus Südamerika direkt in unser Archiv zugreifen kann. Also für viele eine Selbstverständlichkeit. Ich sehe gerade, Sie lachen, weil das ist einfach eine Selbstverständlichkeit. Wir haben es realisiert. Insofern ist die digitale Transformation, glaube ich, für alle von uns ja schon längst ein Alltag und eine riesengroße Chance. Und vielleicht der letzte Satz von mir jetzt. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich genau in diesem Zeitalter diese Rolle bei der UFA habe, weil sie ist wunderbar. Ich habe nämlich etwas erreicht, wo ich lange als Technologe zwischen den Welten und den Kreativen immer so ein bisschen gelitten habe. Ich war nämlich nur Technologe und ich war immer der Grund, warum etwas nicht funktioniert hat. Da hatte einer eine tolle Idee, ich konnte sie ihm nicht umsetzen. Da wollte einer was ganz Tolles machen. Ich konnte ihm nur sagen, das ist zu teuer. Und dank der digitalen Transformation, spätestens mit den Filmen wie Matrix und Herr der Ringe, kann ich jetzt immer sagen, wenn ich auf den Kreativflur rumlaufe, Leute, wo sind eure Ideen? Ich kann euch jedes Bild, das ihr euch jemals vorstellen könnt, auf die Leinwand bringen. Ihr müsst natürlich auch das Geld organisieren, anderes Thema, aber wir als Technologen sind Enabler. Wir ermöglichen neue Inhalte, andere Inhalte und bessere Inhalte und das ist eine tolle Rolle.
Eine Nachfrage noch, Sie haben ja die Transformationsprozesse der UFA kurz beschrieben. Ist es nicht heute so tatsächlich, dass Sie den Faktor Emotionalität fabrikartig immer wieder abrufen können für alle Nutzer und Distributoren, mit denen Sie ja in sehr intensiven Geschäftsbeziehungen stehen? Sie produzieren ja letztlich für alle Medienanbieter, ob öffentlich-rechtlich oder eben RTL und andere. Ist es nicht so, Sie können fabrikartig Emotionen erzeugen und das ist Ihr Erfolgsmodell?
Ja, die Unterhaltungsindustrie muss ja genau das, ob es Musik ist oder Bild. Wir sind eine Unterhaltungsindustrie, wir müssen Emotionen erzeugen. Das ist unser Geschäftsmodell und Emotion ist unser wichtigstes Gut. Und gerade in Verbindung, vielleicht der letzte Satz, was die Digitalisierung noch möglich macht. Wir haben ein neues Geschäftsfeld identifiziert, in dem wir gerade aufbaumäßig arbeiten. Und das ist die Verbindung zwischen emotionalem Storytelling und Wissensvermittlung. Weil in der alten Schule und in der Universität haben wir gemerkt, wir haben uns etwas gemerkt, wenn der Entertainer gut war, das war der Professor oder der Lehrer, wenn er es emotional gut rübergebracht hat, in eine schöne Geschichte, dann habe ich es mir gemerkt. Wenn er es trocken rübergebracht hat, dann sind die Noten halt so ausgefallen, wie auch bei meinen Kindern ausgefallen sind. Das heißt,
geht man die, halt nochmal in die Klausur. Und nochmal.
Ja, oder man hilft den Professoren und den Lehrern emotionaler, besser Geschichten zu erzählen. Und das wird dann münden, das ist meine feste Überzeugung, in eine Art Edutainment-Format. Das heißt, wenn wir beherrschen als Geschichtenerzähler, und das sind wir alle in diesem Raum, egal ob wir News machen oder Eventprogramm, wenn wir unsere Fähigkeiten tatsächlich bündeln in einer neuen Art und Weise, dann werden wir auch der deutschen Wirtschaft helfen, viel Information im Industrie 4.0-Prozess tatsächlich emotional zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort so rüberzubringen, dass es sich auch jemand merkt und wir diesen ganzen digitalen Prozess nicht verlieren gegen
andere. Über die Erlösmodelle können wir noch sprechen. Ich will noch mal kurz bei der Inhalteproduktion sein. Herr Dr. Schulte-Kellinghaus, inwiefern ist es denn für die Relevanz der Inhalte, ob nun emotional oder informativ, erheblich auch bei der Kreation solcher Inhalte, auf welche Weise sie hergestellt werden?
Na, also ich glaube, für die Digitalisierung kommt es nicht so sehr auf die Frage an, ist es emotional oder nicht. Also auch Nachrichten können ja hochemotional sein. Und wenn man die Unwetter in Houston sieht und wie es den Menschen da geht, das sind ja hochemotionale Nachrichten. Nein, ich glaube, da geht es mehr um die Form einer industriellen Produktion. Also wie viel von den Dingen muss ich herstellen und kann ich herstellen? Und da hilft natürlich dann die Digitalisierung ungemein. Also die Öffentlich-Rechtlichen, die natürlich sehr auch auf Nachrichten spezialisiert sind, haben sich da in einer gewissen Art und Weise schon auch vor Jahren industrialisiert mit sowieso bandlos und einer ganz anderen Herstellungsform, Journalistenschnitt und so weiter und so fort. Und die kommerziellen eher so im Bereich der Daily Soaps. Aber auch da sieht man, dass das natürlich nicht ohne eine gewisse Kreativität auskommt. Und auch da kann man sich vornehmen, Emotionen zu schaffen, aber auch nicht jede Daily Soap löst das ein, was erfordert ist. Also darum, das ist ja das Schöne an unserem Beruf, dass es am Ende doch ein kreativer Beruf ist, der nicht durch alle Technik und Digitalisierung zu ersetzen ist, ist die kreative Idee dahinter. Mhm. Die ist nicht zu ersetzen, aber je häufiger ich bestimmte Prozesse mache und je regelmäßiger ich Dinge und Produktionen herstelle zu bestimmten Themen, umso mehr hilft mir die Digitalisierung natürlich in dieser Frage.
Frau Spanner-Ulmer, wir haben ja schon gesehen, Produktionsmittel unterschiedlicher Art werden schon ganz früh entschieden, wer die zu welcher Zeit einsetzt, ob ich Sportübertragungen mache, ob ich mit einer App produziere oder Ähnliches. Beim Bayerischen Rundfunk wird derzeit eine ganze Menge umgekrempelt, sage ich es jetzt mal ein bisschen salopp. Nicht nur bei der Rundschau, sondern letztlich auch bei den ganzen verschiedenen Produktionsunits. Sind denn tatsächlich die Wertschöpfungs- und die Workflow-Ketten kürzer geworden?
Also ich kann das eigentlich eindeutig mit Ja beantworten, auch wenn ich durchaus noch zugeben will, so wie wir es heute auch schon gehört haben, das muss noch erlernt werden. Wir können es noch nicht für jedes Genre, aber wir sind in weiten Teilen einfach schon mit den Redaktionskollegen sehr eng im Benehmen, tauschen uns zu sehr frühen Zeitpunkten aus und legen da fest, welches Produktionsmittel verwenden wir für welche Genre und für welchen Anwendungsfall. Und das muss auch so sein, dass wir natürlich jetzt nicht alles über einen Kamm scheren, sondern immer wieder differenziert natürlich über die Skalierung der Produktionsmittel nachdenken, weil erstens sind wir natürlich verpflichtet, es möglichst effizient zu tun. Und Effizienz, haben wir heute auch gehört, ist natürlich etwas, was wir mit der Digitalisierung auch erreichen wollen. Zum Zweiten haben wir aber natürlich auch bestimmte Ansprüche, nicht nur, weil wir sie haben, sondern weil die Kunden uns nur anschauen, zuhören oder nutzen, wenn wir eben einen bestimmten Qualitätsanspruch erfüllen. Und der muss eben entsprechend unserer Absicht dann auch ausgelegt werden. Aber grundsätzlich, glaube ich, sind wir mit der Digitalisierung ein großes Stück voran, im Sinne dessen, dass wir eben auch entsprechend den Anforderungen, den situativen Bedingungen auch unsere Technik einsetzen können. Und ich fand Ihren Spruch eben ganz schön. Ich finde es inzwischen eben auch gut, wenn man sagen kann, sagt mir, was ihr wollt. Wir können auch viel bieten und da gilt es aber auch nach wie vor natürlich unsere Innovation reinzustecken oder in so ein Gedankengut an der Ecke und da mag ich auch nochmal auf Sie zurückkommen. Ich halte es auch für extrem wichtig, sich nicht nur auf die Technologie zu fokussieren, sondern tatsächlich auch immer unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Fokus zu haben und ich glaube, wir wären schlecht beraten, wenn wir nicht auch auf so einem Podium nochmal sagen würden, so weit sind noch nicht alle, sowohl die Produktionskollegen als auch die Redaktionskollegen. Da gibt es schon noch Dinge, die noch nicht geklärt sind. Also
auf der Führungsebene, wie ist es da?
Ja, bedanke mich sehr für die Frage.
Denn Digitalisierung ist ja Führungsaufgabe.
Natürlich, ganz klar. Also es gibt ja nicht nur immer eine Dimension, das ist nicht nur die technologische, das ist auch nicht nur die Mitarbeiterdimension, sondern es ist eben auch die Führungsdimension. Und ich glaube, bei solchen großen Veränderungsprozessen, wie nicht nur der Bayerische Rundfunk sie gerade hat, sondern letztlich alle Landesrundfunkanstalten oder auch natürlich die Privaten, da muss man auch darauf achten, dass die Führungskräfte befähigt werden, enabled werden, mit genau diesen Veränderungsprozessen umzugehen. Und das erfordert ja auch ein anderes Führungsverhalten, als das, das wir vielleicht bisher ganz konventionell hatten. Also das Coachen von den Mitarbeitern, denen auch eigentlich nochmal diese Veränderungsbereitschaft ans Herz zu legen, die Motivation, die damit einhergeht, das halte ich für extrem wichtig.
Ich will kurz Tim Renner mit reinholen in die Diskussion. Sie hatten ja schon vor Jahren der Musikbranche gepredigt, digital ist besser analog und vom Internet wird das Abendland nicht untergehen. Ich zitiere jetzt frei. Haben Sie eigentlich noch ein Problem damit, von Industrie, also im Film und Fernsehen oder auch in der Musikbranche zu sprechen oder ist das für Sie längst etabliert?
Ich glaube, den Sprung in eine konsequente Digitalisierung, den hat die Musikindustrie, die ja als erste auch betroffen war, gemacht. Sonst wird sie gar nicht mehr geben. Und ich glaube, ihre aller Industrien oder ihre Forschung kann natürlich immer am besten daran leben, davon lernen, dass man einfach guckt am lebenden Objekt. Also was ist mit denen passiert? Wo haben sie sich zerlegt? Wo sind sie eigentlich gewachsen? Und die Botschaften dabei sind ja relativ klar. Sie müssen in komplett neuen Prozessen denken. Große Systeme sind die, wo man eigentlich heutzutage am ehesten Cutting of the Middleman spielen kann. Also eben halt die ganzen großen Künstler, die wir haben, die eben halt nicht so leicht ersetzbar sind. Ich kann nicht durch Ihre Forschung rausfinden, wie klingt der nächste Eminem oder Rammstein. Aber eben halt die haben daher sehr viel Macht, wenn sie es haben. Die können aber wiederum die Verwertungssysteme da hinten ziemlich ausdünnen und in direkte Kommunikation geraten mit denjenigen, die Distributionsplattformen für sie darstellen können. Also da fallen eine ganze Masse Funktionen dazwischen weg. Das ist das ziemlich Spannende. Und eben halt auch das Kleinteilige des Geschäftes, was Sie ja auch schon angedeutet haben bei Ihnen mit der Telenovela, wo jeder Zugriff hat und auch die Aufgabe von Kontrolle, die vorher in Form von Bundles eine unglaubliche Wertschöpfung darstellt. Es war ja immer unser Geschäft in a nutshell, war ja eigentlich das zu sagen, wir machen sie heiß auf 1, 2, 3 Songs, unter anderem mit der Hilfe von den Rundfunkstationen. Sie sind aber gezwungen, 12 zu kaufen in Form eines Albums und den Rest hören sich dann halt schön. So, und ein solches Zwangsmodell, ein Zwangsbundle kann in einer digitalen Welt nicht mal ansatzweise klappen. Dass die Musikindustrie so lange gebraucht hat, sich umzustellen, lag daran, dass sie so erfolgreich war. Denn je erfolgreicher man ist, desto schwerer ist man im Wandel. Deshalb hat es mir fast Sorgen gemacht, als sie gesagt haben, 100 Jahre Ufer, wir haben das schon immer gepackt. Das sind immer die, die eigentlich mit am gefährdesten sind, sind die, die eigentlich gut dastehen. Weil die dann
Herr Feiler, Sie können gleich, nicht gleich, Augenblick. Eine Frage möchte ich Herrn Puschi kurz stellen. Also, wir haben ja einiges gehört, Wertschöpfungsketten, Produktionsketten kürzer, länger, transparenter. Also, erfordert Digitalisierung in Herstellungsprozessen mehr oder weniger Manpower zunächst?
Klare und entschiedene Antwort, das kommt darauf an. Aber an vielen Stellen wird es natürlich weniger sein. Ich würde aber schon da etwas vorsichtig sein mit dem, was Herr Renner gerade gesagt hat. Wir werden in den nächsten Jahren sehr viel automatisierte Generierung von Inhalten erleben, in Augmented Reality, in Virtual Reality, und das wird sehr, sehr viel weitergehen, als wir uns heute alle vorstellen können. Die Masse der kleinen Börsentexte macht ein Automat heutzutage auch in vielen Zeitungen, nicht? Das merkt gar keiner.
Direkt darauf antworten wollen, da würde ich mal ganz klar trennen wollen zwischen die Börsentexte sind keine emotionale Geschichte, ist eine reine Information. Dort, wo Sie eine reine emotionale Ansprache brauchen, funktioniert das Serielle nicht unbedingt. Die Musikindustrie hat sich extrem damit beschäftigt, weil für die wäre es ja ein Traum, zu sagen, dieser extrem annervende Künstler, der launhaft ist, weil er halt ein Künstler ist, den ich dann rumtanzen muss, den schalte ich mal aus und das Ganze ersetze ich durch Automaten. Das ist natürlich ein Traum eines Musikindustriellen. Deshalb waren die auch immer offen für das, was immer wieder als Sommerlochthema durch die Medien geisterte bei der Musik, nämlich die berühmte spanische Hitsoftware. Die spanische Hitsoftware, die alles analysiert, was an Musik funktioniert im Radio, um danach den treffenden Song zu machen, die kommt tatsächlich immer nur im Sommerloch hoch, weil sie nicht funktioniert.
Ja. Ja, weil eben halt die ist aber Spotify zum Beispiel funktioniert. Da brauche ich keinen Moderator, ich brauche keinen Radiosender. Die können auswerten, was ich gerne höre. Ich kann mal mein Programm weltweit zusammenstellen. Es ist was anderes als ein Radiosender, aber als Musikstreamer vollkommen okay, oder nicht?
Spotify funktioniert hervorragend als Schallplattenladen. Das ist eigentlich, also im Prinzip ist es eben halt derjenige, der früher der freundliche Schallplattenhändler gewesen wäre, der Ihnen eine Platte rausholt und sagt, das könnte Ihnen gefallen. Ja. Und das ist die Funktion, die Spotify hat. Die ersetzen aber nicht einen Radiomoderator, der Ihnen Hintergründe erklärt. Die ersetzen auch noch immer keinen Radiomoderator, der Sie emotionalisiert, wo Sie an die Person Radiomoderator eventuell gebunden sind. Ja. Das heißt nicht, dass Radio nicht gefährdet ist, aber die Musiker sind noch ein Tickchen ungefährdeter, weil alles, da gibt es auch diesen schönen Beispiel, alles, was man vermeintlich messen kann. Weshalb kommt aus diesen gottverdammten Casting-Shows nie ein einziger Star raus, der bleibt? Weil eben halt alles, was ich messen kann und was auch funktioniert und was auch bei den Leuten emotional kurzfristig funktioniert, ist nicht, was sich dann irgendwie wirklich dann festsetzt bei denen und eine echte Eigenheit hat, sondern ist etwas, was technisch gut ist, aber was eben halt nicht eigen genug ist, um dann wirklich auf Dauer zu bestehen. Und das ist ganz schwer vorzuberechnen.
Herr Renner, die UFA betreibt ja quasi eine ganze Casting-Plattform, um das mal so zu beschreiben. Also was ist damit, dass da aus diesen Plattformen in der Regel nicht wirklich große Acts hervorgehen, wie Herr Renner gerade gesagt hat? Vielleicht habe ich ein paar vergessen, kann sein.
Es gibt hier, glaube ich, einen generellen Irrtum. Nur weil es mehr Katzenvideos gibt, gibt es nicht allgemein schlechtere Filme. Also wenn wir die letzten 20 Jahre uns anschauen, ist das Gegenteil der Fall. Also was wir erleben, ist gerade aus Deutschland heraus, Deutschland macht das beste Fernsehprogramm der Welt. Das qualitativ hochwertigste Fernsehprogramm der Welt. Schauen Sie sich auf den Messen an. Im Preis-Leistungs-Verhältnis kann unsere Industrie locker mithalten mit der Automobilindustrie im globalen Vergleich. Wir sind hervorragend in unseren Inhalten und in der effizienten Umsetzung. Und ich habe den ganzen Globus bereist, um mir Input zu holen für effizientere Produktion. Bin nach Hause gekommen und habe gesagt, ich bleibe jetzt hier, weil es lohnt sich nicht zu reisen, weil wir sind einfach die effektivsten. Das ist so, und das merken wir auch im Fremantle Benchmarking, auch mit den Castingshows, was Effektivität und Programmqualität betrifft in Form von Erfolg und Reichweite, sind wir hervorragend. Und bei den Castingformaten kommen dann keine langfristigen Erfolge raus, weil das gar nicht Ziel des Castingsformats ist. Das Ziel des Castingsformats ist, eine Unterhaltung im Rahmen einer Show zu generieren, bis zu dem Zeitpunkt, wo die nächste Staffel kommt.
Den Prozess ohne ein Ergebnis.
Nein, das Ergebnis ist die Quote.
Also ja, das darauf wollte ich hinaus. Ihr Ergebnis ist nicht der Erfolg eines Künstlers, sondern ihre
Deutschland Einschaltquote. Deutschland sucht den Superstar ist okay. Ein stark irreführender Titel. Ne? Also ja. Der wird ja offensichtlich gar nicht gesucht.
Also über den Superstar können wir über die Zeit, wo eines der erfolgreichsten Programme der Welt, dann er hochleben gelassen wird durch Ausreden. Es ist nur eine Frage der vorherigen Verabredung, wie die Erwartungshaltung ist, wie es danach weitergeht, um mit dem Menschen fair umzugehen. Und das ist Professionalität. Und das Zweite ist, nur weil es dann Bots gibt, die irgendwelche Filme machen, oder bei YouTube habe ich das immer gehört, produziert überhaupt noch YouTube? Das machen doch User-Generated Content. Also 5 Jahre haben mich die Podien damit gejagt und genervt. Also ich kann das nicht sehen. Das Einzige, was passiert, ist, dass alle ins Fernsehen wollen. Also unser Medium ist nach wie vor das Stärkste. Es ist das Leitmedium. Wir machen die Qualität. Und wenn man jetzt ein fiktionales Programm mal schaut, in den USA sind vor 5 Jahren 50 Serien gemacht worden. Jetzt werden 500 gemacht. Wir haben Deutschland 83 gemacht. Für die Künstler, für die Kreativen, für die Schauspieler, für die Regisseure ist das die Digitalisierung eine Wonne, ein Eldorado, weil sie Erzählflächen bekommen, die 10-mal oder 20-mal 45 Minuten sind und sie nicht die Charaktere in 90 Minuten auserzählen müssen.
Herr Feiler, ich kann, will Sie ganz kurz verbremsen.
Großartig.
Und der Kunde in mir findet das alles gut, was Sie sagen.
Herr Professor,
der Wissenschaftler rät zur Vorsicht.
Ja, okay, nehmen wir zur Kenntnis. Ganz kurz, ich möchte noch mal meinen Programmdirektor fragen. Wenn Sie jetzt Herrn Feiler so argumentieren hören, haben Sie richtig Lust darauf, intensivere Geschäftsbeziehungen mit der UFA einzugehen und sich noch eine Soap oder Ähnliches ins Programm zu kaufen?
Also wenn Sie mich jetzt so direkt fragen, vor meinem Job hier war ich Geschäftsführer des ARD-Vorabends und da mussten wir die verbotene
ohnehin kaufen.
Leider einstellen nach 20 Jahren,
ja.
Weil sie nicht mehr die Emotionen gebracht hat, trotz hochindustrialisierter Produktion und Digitalisierung nicht mehr die Produktion gebracht hat. Aber ich glaube, das ist gar kein Widerspruch, worauf Herr Renner hier hingewiesen hat. Das war ja das, was ich eingangs auch meinte. Das ist ja das Schöne und Spannende an unserem Beruf, dass am Ende uns die Kreativität und die Persönlichkeit keiner abnimmt. Spotify ist toll in der Distribution, das ist der Plattenladen, aber die Hits macht Spotify nicht.
Das haben wir auch bei Weslet gesehen. Ne? Ohne Weslet wäre Ihr Vortrag nur halb so schön gewesen, wenn ich es mal sagen darf. Nicht? Kommen wir mal zu den anderen Punkten des Modells, um das mal wieder aufzugreifen. Ich habe ja vorhin vernommen, dass womöglich die Dimensionen Leistungsangebotsmodell und Kundeninteraktionsmodell wichtiger werden als das Leistungserstellungsmodell. Ich sage es einfacher oder zumindest eindimensional. Also schauen wir uns, bevor der Herr Professor mich gleich steinigt, mal den Vertrieb an, in Anführungsstrichen. Meine Frage ist, Herr Renner, welche großen Allianzen sehen Sie entstehen und wer müsste möglicherweise wenigstens phasenweise zusammenarbeiten als gemeinsame Akteure in einer Kollaboration gewissermaßen, um dem standzuhalten, was global sich entwickelt in unserer Medienindustrie?
Ja, also erstmal aus dem Blick der Musik, auf den ich natürlich immer meine erste emotional sind für uns natürlich immer solche Geschichten interessant gewesen wie Google, die eben halt als Metadatenhuber einfach sehr viel haben. Interessant ist nur, dass alle Sachen, die Google bislang angefasst hat im Musikbereich, da gibt es ein ganzes Label, das heißt 3000, das macht Leo Cohn, der mittlerweile auch zuständig ist für YouTube, nicht so richtig erfolgreich waren. Also eben, die haben noch nicht den Weg gefunden, wie können sie Google da wirklich in eine vernünftige Transformation reinsetzen, dass es eben halt auch in der Produktion maßgeblich hilft. Das, was als Politiker ich hochgradig interessant finde.
Können Sie ganz kurz auch nach vorne adressieren? Wunderbar, danke
schön. Entschuldigung. Was ich als Politiker hochgradig interessant finde, ist natürlich die Frage mal Kontrolle über Distributionsplattformen. Wir haben eine Welt des Rundfunks, wo es uns und dem sehr, sehr wichtig war, durch Landesmedienanstalten auch ein bisschen mit zu kontrollieren, was passiert da und wer wird wie behandelt. Stichwort YouTube. Ich finde es sehr schwierig, dass wir mittlerweile eben halt eigentlich Playout-Kanäle haben, die sich komplett des politischen Zugriffs entziehen und ihn somit auch gerade für junge Talents, also für die Leute, die eigentlich da hochkommen könnten, eine große Gefahr darstellen. Die müssen nur einmal den Algorithmus ändern und das Geschäftsmodell desjenigen, der sich da gerade hochgearbeitet hat, mühsam und vielleicht wie LeFloid durchaus einen vernünftigen Content macht, ist automatisch in Gefahr. Und das finde ich eher schwierig. Ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, als Politiker, dass die Reaktion der Öffentlich-Rechtlichen darauf noch ein Stück größer gewesen wäre als das, was sie dann mit Funk gemacht haben, nämlich eine echte Distributionsplattform aufzubauen, die halbwegs unabhängig ist und die insofern auch ermöglicht, dass eben halt wirklich Menschen, die kreativ sind, sich entwickeln können und nicht in eine Komplettabhängigkeit kommen von multinationalen Konzernen, auf die wir im Endeffekt überhaupt gar keinen Zugriff haben und wo ja jede Annahme, wir könnten hier lenken, absurd ist. Also das beweist ja alleine schon der Versuch von der Musikindustrie und GEMA, Musikcontent auf YouTube zu verhindern. Das ist so leicht für jeden Nutzer, der dann dennoch sehen wollte, zu umgehen gewesen, dass die Einigung dann doch gekommen ist und dass man immer doch viel zu schwach war. Und das gilt natürlich für die Politik genauso. Insofern brauchen wir da eigentlich ein kreatives Denken. Wo sind die Alternativen, die wir eigentlich da aufbauen können?
Herr Feiler, auf welche Vertriebswege, Sie haben ja schon vorhin einige so ein bisschen benannt, setzen Sie vor allem in Zukunft? ProSieben Sat.1 hat im Moment Zahlen vorgelegt, klassische Werbegeschäft. Im Fernsehen funktioniert nicht mehr so, die Aktie ist in den Keller gegangen, RTL ist gleich mit runtergegangen. Der ganze Konzern wird umgebaut bei ProSieben Sat.1. Sie als UFA bei RTL und Bertelsmann im weitesten Sinne, welche Vertriebsstrukturen haben Sie vor? Welche neuen Plattformen? Wo sehen Sie sich da in Zukunft?
Ich versuche mal beim Thema zu bleiben, weil Daten sind ja das neue Öl. Und wenn man jetzt gerade, wie Herr Renner völlig richtig sagt, sieht, wo die Wertschöpfung, was Sie auch gesagt haben, tatsächlich dann stattfindet, die dann auch steuertechnisch nicht bei uns und unseren Schulen landet, sondern eigentlich, ich würde jetzt mal sagen, ein digitales Raubrittertum, wenn ich mal dieses Wort gebrauchen darf, nicht fern ist, dann ist es natürlich so, dass wir, und das sage ich jetzt als Technologe, natürlich zuallererst auf unsere Daten aufpassen. Und zwar nicht nur auf die Video-Audio-Daten, sondern vor allem auf die dazugehörigen Metadaten. Und da sind wir natürlich in einer Position, dass wir vieles, was ihr über die Mediatheken schon längst beherrscht und im Rückkanal schon längst institutionalisiert habt, das müssen wir jetzt erst lernen. Wir müssen diesen Weg gehen. Wir müssen sehen, was das juristisch heißt. Wir müssen sehen, was es technisch heißt. Wir müssen sehen, was es businesstechnisch heißt. So, und in dieser Lernphase sind wir. Wir haben ja seit 5 Jahren das Lab. Wir sind als Bertelsmänner beteiligt an großen YouTube-Plattformen. Ich glaube, mit 3,5 Milliarden Klicks pro Monat sind wir so der 5. größte Google-Kunde. Und insofern haben wir hervorragende Zugänge zu diesem Know-how und die Technologieaufgabe ist es, das alles so einerseits zu bündeln und als Geschäftsmodell dann tatsächlich nach vorne zu bringen, über Video-on-Demand-Plattformen, über Kooperation mit der Telekom oder indem wir für Amazon Deutschland 86 produzieren. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber das total Spannende ist tatsächlich, wie können wir mit diesen Daten und diesem Wissen um unseren Endkunden besseren Content machen und wie können wir ihn für uns und in unserem Umfeld halten und monetarisieren. Und das ist ein ganz spannender Prozess, den wir versuchen dadurch zu lösen, dass wir einfach mit den Großen und den Besten der Welt in Kommunikation treten, mit den Microsofts dieser Welt bis hin zum Chaos Computer Club und versuchen uns ein breites Bild zu machen von dem, was da auf uns zukommt, um uns dann klug und wie Sie gesagt haben, mit viel Arbeit und einem hervorragenden Team darauf einzustellen.
Frau Spanner-Ulmer, müssen wir vor dem Hintergrund dessen, was gerade Herr Feiler ausgerollt hat, unsere Vertriebswege, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal Vertrieb, überdenken? Es könnte ja zum Beispiel mal sein, dass irgendjemand in der Politik sich traut zu sagen, ihr müsst euer Angebot konzentrieren, wir wollen ja Kostenneutralität erreichen, gleichzeitig wollen wir aber auf verschiedenen Ebenen unsere Kunden, also unsere Mediennutzer auch erreichen. Ist sozusagen diese Zukunftsperspektive für den Bertelsmann-Konzern für uns auch Anlass, unsere Wege möglicherweise zu intensivieren und an anderer Stelle möglicherweise auch zu konzentrieren?
Also ich glaube, Sie haben es selbst schon gerade gesagt, intensivieren heißt für mich an der Ecke das Stichwort und auch nochmal unser Gesamtangebotsportfolio zu verbreitern. Das tun wir ja nicht erst seit gestern, sondern eben eigentlich schon seit einiger Zeit, dass wir ein großes Online-Angebot darstellen. Ich glaube, das ist etwas, was wir in der Öffentlichkeit auch durchaus noch mal mehr bewerben dürfen. Wir bieten eben nicht nur linear an, sondern wir haben eine breite Vielfalt an Angeboten nonlinear. Und da denke ich, da müssen wir noch viel stärker werden, um eben auch unserem heutigen Auftrag gerecht zu werden. Denn der wird ja durch den Rundfunkstaatsvertrag bestimmt, beinhaltet per se schon eine große Vielfalt an Themen. Und da können wir weniger als eben die Kollegen aus den privaten Bereichen uns ein Cherrypicking erlauben, sondern da sind wir verpflichtet, eben die Gesamtheit darzustellen. Aber diese Gesamtheit der Themen so aufzubereiten, dass wir alle Zielgruppen erreichen, dass wir eben auch attraktiv sind, dass wir vielleicht bestimmte Inhalte online nochmal anders erzählen, also eine andere Art des Storytellings wählen. Das sind die Herausforderungen, die ich für uns sehe, damit wir wir als Öffentlich-Rechtliche auch in Zukunft eben relevant bleiben, aber eben auch notwendigerweise dann auch auffindbar bleiben. Das heißt also, da müssen wir uns natürlich verstärkt dafür einsetzen, weil ich sehe es so wie Sie, Fernsehen ist nach wie vor und auch unser Hörfunk, wenn es die Reichweiten angeht, sehr gefragt. Aber wir müssen natürlich, gerade um die jungen Zielgruppen zu erreichen, in dem ganzen Bereich der Online-Angebote schon nochmal uns mehr, nochmal mehr in den Vordergrund spielen.
Herr Busch, Sie, also Diversifizierung, Verbreiterung, Vielfältigkeit, höre ich jetzt gerade, ist das in der Wirtschaft ein denkbares Modell oder erfordert Digitalisierung nicht viel mehr Spezialisierung auf Kernkompetenzen?
Ja, ich meine, wenn Sie sich die Firmen angucken und was da passiert, dann sehen Sie vor allem erstmal eines. Ich will mich jetzt nicht als schlechter Gast zeigen, aber wenn Sie ein Bürokratiemonster im Unternehmen haben, dann überleben Sie die Digitalisierung nicht. Das könnte ich Ihnen an ganz vielen Firmen Case Studies zeigen, warum dann bestimmte Banken nicht mehr mitkommen, warum dann bestimmte Telekommunikationsunternehmen nicht mehr mitkommen. Und das ist einfach der entscheidende Punkt. Sie haben vorhin gesagt, die anderen beiden sind vielleicht viel wichtiger. Wenn ich das erste nicht beherrsche, kann ich die anderen beiden vergessen. Mhm. Und das, was ich eben gesagt habe, ist der Kernbereich des ersten.
Ganz kurz nochmal zu meiner Frage. Konzentration, dann, Diversifizierung oder erfordert Digitalisierung nicht mehr Spezialität?
Und wie dann diese Frage zu beantworten ist, hängt vom Anwendungsfall ab. Mhm. Kristallklar. Es gibt Bereiche, da können Sie tatsächlich dadurch, dass Sie diese Daten haben, viel mehr in die Breite gehen als vorher. Und es gibt andere Fälle, wo Sie sagen, dieser und jener Geschäftsbereich, LAM, den kann ich nicht mehr wirtschaftlich betreiben. Und ich betreibe jetzt aber dafür den anderen, der meinem Kerngeschäft näher ist. Es gibt beide Fälle. Mhm. Könnte ich Ihnen dann unterschiedlichen Industrien zeigen, aber dann sitzen wir übermorgen noch hier und dann schneiden Sie mich ganz langsam in kleine Streifen.
Mit der App, mit der Produktions-App, genau. Kommen wir nochmal auf den Bereich der Politik. Wir haben über Kundendaten gesprochen. Inzwischen generieren ja Politiker, die sich im Wahlkampf befinden, auch Kundendaten, also mögliche Wählerdaten. Werten die auch aus? Wie müssen sie sich verhalten, damit sie möglichst viel Zuspruch kriegen? Was bedeutet das eigentlich in Zukunft, auch in Bezug möglicherweise auf die Echtzeitkommunikation und auf tatsächliche Beeinflussung von demokratischen Entscheiden? Also wo läuft die digitale Demokratie hin, Herr Renner?
Ja, da das auf der einen Seite geschieht es tatsächlich, dass eben halt die Parteien versuchen, einen Datenpool anzulegen, der bedeutend präziser ist. Also der Hintergrund von Tür-zu-Tür-Wahlkampf, zu dem auch ich gerade genötigt werde, besteht ja darin, dass wir eben halt dadurch flächendeckend wirklich präzisere Daten haben über unsere Wählerinnen und Wähler, vor dem deren Tür ich dann stehe und auch direkten Eindruck mitnehmen kann und auch bei jeder Partei direkt in die App eingeben soll, damit eben halt dann eine gesamtheitliche Auswertung stattfindet. Das wird natürlich zukünftig das Campaigning-Verhalten bestimmen. Und auch wir gehen jetzt natürlich schon ran. Also Sie sehen mich nicht überall in Charlottenburg-Wilmersdorf rumwirbeln, sondern auch ich habe mir natürlich vorher ganz klar schon mit den Daten, die es gibt, die man von der Landeswahlleiterin bekommen kann, ausgewertet, wo sind denn besonders häufig Wechselwähler, wo sind grüne Wähler, wo sind FDP-Wähler, die interessieren mich natürlich und konzentriere dort genau in den Straßen meinen Wahlkampf. Und das wird noch präziser werden, wenn ich nochmal genauer weiß als Partei, wer wohnt denn da eigentlich. Das ist der Wechsel im Wahlkampf. Der Wechsel in Politik, der macht mir jetzt schon Sorgen. Sie haben eigentlich in der Vergangenheit immer Umfragen gehabt, die man anzweifeln konnte, eben halt die von Statistiker gemacht wurden, die eben halt an der jeweiligen Präzisionsgröße hingen und die vor allen Dingen, je kleinteiliger die Frage ist, nicht erhoben werden, weil es sich dann nicht lohnt. Je mehr wir eigentlich dazu kommen, dass wir eben halt durch reales Nutzerverhalten oder durch die Surveys dieser Welt einfach spontan Umfragen online haben, desto mehr werden sie eine kurzfristige Auskunft haben, was ist gerade Meinung, was ist nicht Meinung. Ich finde eine Politik grenzwertig, die Politics by Poll macht, weil das ist eigentlich nicht der Auftrag, den sie hat. Der Auftrag, den sie bekommt vom Wähler ist, formuliere dich einmal klar, was willst du in den nächsten 4 Jahren erreichen und dann versuche das auch dementsprechend durchzuziehen. Und ich sehe immer mehr eine Tendenz dahin, dass Politik hektisch guckt, wie kommt denn das an, was ich gerade tue, was kriege ich dann an zusätzlichen Informationen, was kriege ich gerade an Wählermeinung und verhalte mich danach opportunistisch. Ich glaube, das ist nicht der Auftrag in der Demokratie. Und da insofern sehe ich das teilweise dann als Demokratie gefährdend, wenn ich in einer dauerhaften direkten Demokratie drin bin, die nicht das hat, was eine direkte Demokratie, eine gelenkte direkte Demokratie à la Schweiz hat, mit den klaren Modellen, die dahinter stehen. Das ist schon ein Unterschied.
Ja. Herr Feiler, wir haben gerade über die Kundendaten gesprochen. Wir haben auch schon erwähnt, wer so global noch am Start ist, sagen wir mal im weitesten Sinne in der Medienindustrie. Sehen Sie denn regulatorisch auf europäischer Ebene die Fragen sozusagen des Datenschutzes im Mediengebrauch hinreichend geregelt?
Also wir gehören zur Bertelsmann-Gruppe und das ist datenschutztechnisch mit öffentlich-rechtlichen Bedürfnissen vergleichbar, würde ich jetzt einfach mal sagen, 1:1. Und das bedeutet, dieses Thema hat mich in vielen Bereichen begleitet, von Office 365 angefangen bis zur Frage, ob wir tatsächlich unser komplettes Archiv nach Dublin in eine europäische Cloud stecken dürfen. Und ich kann nur eine Erfahrung wiedergeben. Die Konzernjuristen hatten ganz viel zu tun mit unseren amerikanischen Partnern, ihnen überhaupt einen elementaren Unterschied zwischen einer amerikanischen und einer europäischen Schicht auf Daten klar zu machen. Und als das klar war, war es nur noch Arbeit und hat Früchte getragen und ist eigentlich auf Bertelsmann-Ebene jetzt geklärt. Und der entscheidende Unterschied, und das war auch spannend für mich zu begreifen, ist, Datenschutz in den USA bedeutet Schutz des Staates vor dem Bürger. Bei uns ist es genau umgekehrt. Und so soll es auch sein. Deswegen bin ich ein großer Fan eines europäischen Datenschutzes, bin froh, dass unsere Kollegen in Gütersloh da hervorragende Arbeit geleistet haben, bin sehr glücklich darüber, dass auch große amerikanische Konzerne das verstanden haben, diesen anderen Ansatz, den aus Businessgründen dann natürlich auch erfüllen und uns nicht von technologischen Entwicklungen dadurch abschneiden. Das ist auf gutem Weg, nicht mit jedem Konzern und wird auch hier und da noch ein bisschen dauern, aber dieses Thema ist, glaube ich, für die Demokratie eines der entscheidenden der nächsten 10, 20 Jahre. Und wenn wir das nicht proaktiv regeln, sondern nur aushalten, werden wir bald in der Wertschöpfungskette ganz hinten landen.
Bevor wir in wenigen Minuten zum Schluss kommen, möchte ich Herrn Schulte-Kellinghaus noch mal fragen. Der RBB hat ja gerade ein neues Programm ausgerollt und entwickelt. Auf welche Kundendaten konnten Sie bei der Entwicklung dieser Prozesse zurückgreifen? Weil ich gerade gehört habe, wir sind da ähnlich wie bei Bertelsmann.
Also ich kriege jetzt hier in dieser Runde diese Rolle des Anti-Digitalisierers. Aber ich glaube, bei Programmentwicklung greift man auf keine Daten zurück, sondern das ist auch ein kreativer Prozess. Das ist anders möglicherweise als bei Ihnen. Da unterscheiden sich vielleicht auch die Öffentlich-Rechtlichen von den Kommerziellen, weil es ja bei uns nicht darum geht, möglichst viele Leute zu versammeln, um Werbung zu verkaufen, sondern bei uns geht es ja darum, unseren Programmauftrag auszuführen. So, und das in sehr vielen unterschiedlichen Genres. Und meine Erfahrung bisher ist immer, wenn man Menschen fragt, wie möchtest du die Sendung haben, kommen ganz komische Dinge und die können einem nie natürlich sagen. Und mir würde auch nichts nützen zu wissen, was das Konsumverhalten ist von Menschen, um dann eine Verbrauchershow zu machen. Also ich muss natürlich, um eine Verbrauchersendung zu machen, muss ich wissen, wer sind meine Zuschauer und wie leben die? Und diese Daten erheben wir auch. Und darüber machen wir uns natürlich Gedanken, wen kann man erreichen. Aber da setzt dann sehr schnell der kreative Prozess ein, in dem man im Grunde gestalten muss und dann sehen muss, wie kommt das an bei den Menschen. Aber jetzt noch einmal von dem kreativen Prozess weg, was mir eigentlich wichtig ist, und deshalb habe ich mich eben über das Bürokratiemonster geärgert, von dem Sie sagen, sind sowieso hoffnungslos und können sich nicht verändern.
Nicht gesagt, nicht gemeint.
Also jetzt bin ich wieder bei der Distribution, ich springe jetzt ein bisschen, aber ich wollte da noch einmal die Gelegenheit haben, darauf einzugehen. Was ich glaube, was die Digitalisierung eine Riesenchance für die Öffentlich-Rechtlichen ist, das liegt in dem Bereich der Distribution. Weil was wir alles herstellen und hergestellt haben an tollen Sendungen, die wir irgendwann dann um 23.30 Uhr senden müssen, weil wir so viele davon haben und wie viele Menschen sich darüber beschweren, dass sie sie nie sehen könnten, denen eine Mediathek, die nicht nur sendungsverpasst Mediathek ist, sondern eine echte Mediathek, die eher sowas wie Prime oder wie Netflix oder sowas ist, zu bieten mit dem Besten, was die Öffentlich-Rechtlichen haben. Das wäre eigentlich der Auftrag. Und das müsste man eigentlich erreichen. Und da sind wir natürlich über die Jahre auch durch die Politik und durch die Standortinteressen daran gehindert worden, weil man gesagt hat, wenn die Öffentlich-Rechtlichen anfangen, ihre ganzen schon finanzierten Inhalte online zu stellen, dann geht der Markt kaputt für die Verleger und für wen sonst noch. Ergebnis ist, internationale Großkonzerne, Netflix, Amazon, die beherrschen diesen Markt hier und ansonsten niemand. Also und da, glaube ich, haben wir einen großen Nachholbedarf und dass wir eben die Mediatheken bisher nur so aufstellen konnten, Sendung verpasst, ist halt zu wenig, sondern es muss eine richtig proaktive Mediathek sein, die proaktiv anbietet und da bin ich dann auch wieder bei den Nutzerdaten. Dafür braucht man sie natürlich, damit man weiß, dieserjenige Nutzer, der guckt gerne Dokus über, keine Ahnung, Rhinoceros und das haben wir hier und davon haben wir 3 Stück und schau es dir an.
Wenn ich es an der Stelle noch...
Dann ganz kurz, Herr Professor Pusch, der noch mal kurz reagieren kann, um das hier klarzuziehen. Ja, bitte, bitte.
Ich wollte es einfach nur noch mal ganz kurz ergänzen, damit auch da Klarheit herrscht. Wir sind ja genau jetzt dran als ARD und in den Landesrundfunkanstalten eine aktuelle, eine moderne Mediathek aufzusetzen. Und das, was mir noch wichtig erscheint an der Stelle, ist, dass wir ja dann uns auch einig sind, eben über Sendung verpasst hinaus die Möglichkeit zu bieten, dass die Nutzer an der Stelle auch einfach ihr eigenes Profil entwickeln können, auch sagen können, ich hätte gern Empfehlungen so und so. Und das ist für mich im Übrigen auch durchaus der richtige Weg, den Nutzer auch zu fragen, was möchtest du und nicht umgekehrt. Also ihm einfach auch die Möglichkeit der Wahl zu bieten. Mhm. Aber ich kann das nur unterstreichen. Ich bin da ja auch an der Stelle sehr froh, dass wir da jetzt richtig in den Weg kommen.
So, jetzt, Herr Professor Pusch, sind wir ja so quasi im Kreis der Digitalisierungsapologeten, bis auf Herrn... bis auf Herr Schulte-Kellinghaus, der gesagt hat, ich komme ja so in die Rolle, so ein bisschen die Manpower nach vorne zu schieben. Also frage ich jetzt mal den Wissenschaftler, ist es so, Digitalisierung first, Bedenken second?
Darauf wollen Sie jetzt meine Antwort nicht hören, weil ich mich in die politische Debatte nicht einschalte. Aber ich kann Ihnen meine Meinung, ich kann Ihnen meine Meinung zu den Inhalten dieses Plakates nachher gerne mal sagen.
Also offensichtlich sind Sie einer Meinung.
Ich würde aber gerne mal noch das tun, was Sie mir versprochen hatten, nämlich reagieren. Ich finde Ihre Idee großartig und das, was meine Kollegin gesagt hat, ich darf das, glaube ich, sagen, kann ich auch nur unterstreichen. Das müssen nicht die Daten sein, da brauchen Sie keine Daten für. Es gibt nämlich den einen Nutzer, der möchte gerne selber suchen und dann gibt es den anderen Nutzer, der möchte gerne Angebote haben. Die kann ich doch beide bedienen. Den muss ich ja nicht entmündigen, so wie Google das tut. Aber, und ich drücke Ihnen auch auf jeden Fall die Daumen, dass Ihnen die Gerichte keinen Strich durch die Rechnung machen bei sowas. Nur, was ich vorhin gemeint und auch gesagt habe, ist im LEM einfach Gemeinkosten, Punkt. Das ist der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Und das haben Sie, ich habe es jetzt vorhin nicht gesagt, das haben Sie bei der Telekom, das haben Sie bei einer Air France ganz dramatisch, das haben Sie bei ganz vielen Unternehmen. Gucken sich die ganzen Banken an oder die Sparkassenfinanzgruppe an, mit denen ich sehr viel zu tun habe in letzter Zeit. Die haben das Problem und die Öffentlich-Rechtlichen haben es auch. Es wäre ja ein Wahnsinn, das zu leugnen. Haben Sie schon mal beim ZDF ein Reisekostenformular ausgefüllt? Die entschuldigen sich vorher bei Ihnen. Und stellen Ihnen eine Dame an die Seite, die das mit Ihnen macht. Ja, und meine Verwaltung an der Uni ist natürlich ganz genauso.
Gut, dass Sie das noch gesagt haben.
Damit gewinnen Sie aber die Digitalisierung nicht. An diese Prozesse müssen Sie ran.
Und deshalb, das ist LEM. Und deshalb reden wir ja miteinander. Eine Frage, sozusagen die vorletzte Frage in gewisser Weise. Herr Renner, wir haben jetzt neue Mediendaten. 120 Minuten ist jetzt jeder Deutsche im Durchschnitt online. Das ist wieder eine Steigerung um sehr viel Prozent und auch die anderen Gruppen in den relevanten Gruppen bis 39, da gibt es noch viel, viel stärkere Zuwachsraten. Ist denn tatsächlich in Zukunft mehr Mediennutzung gesellschaftlich sinnvoll?
Das ist eine ganz gemeine Frage, weil sie gar nicht zu beantworten ist. Also ist sie überhaupt steuerbar? Kann ich, und ich wenn Sie reden mit jemandem, der schon bei seinen eigenen Töchtern versagt, darin, diese Mediennutzenverhalten zu steuern. Ich sitze morgens schon Menschen gegenüber, deren Rückseite des Smartphones ich sehe. Und wenn ich mit denen Kommunikation aufnehme, dann schreibe ich in die Familien-WhatsApp-Gruppe, leg das blöde Smartphone mal runter. Na? Also das ist ja jetzt schon die Realität. Wenn ich das schon als Vater nicht steuern kann, wie will ich denn das als Staat steuern? Entscheidend wird aber in dem Moment, wo ein mediales Nutzungsverhalten eher zunimmt, denn abnimmt, dass ich den Schatz mal anders versuche zu verstehen, zu nutzen und zu modernisieren, den ich habe in Deutschland, aus meiner Sicht, mit öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen. Dass ich eben halt da, ich werfe keinem Privaten vor, wenn er Trash macht. Dessen Idee muss sein, ich muss Geld verdienen. Das wird abgenommen, dementsprechend produziere ich es. Das ist aber nicht die Aufgabe von öffentlich-rechtlich, von denen eben halt erwarte ich Qualität, von denen erwarte ich Innovation. Aber dann darf ich sie als Politik nicht in diesem Bestreben behindern. Durch die Arbeit der Lobbys, der Vereinigung der Verlagshäuser, sind solche Sachen entstanden wie Seven Days Catch-Up. Das ist ein Klotz am Bein in die Transformation, in die Zukunft, die ihre Häuser dringend, dringend machen müssen. Und ich brauche als Politik sie doch als Innovationstreiber, von denen nachher dann auch die private Seite profitiert, wo Experimente gemacht werden können, die in der Privatwirtschaft in der Form gar nicht möglich wären. Und ich brauche sie natürlich auch als Qualitätsgewährleister, gerade in dem Moment, wo das Mediennutzen nach oben geht, brauche ich meine Öffentlich-Rechtlichen stärker denn je. Und dann muss ich sie auch stärker machen.
Herr Feiler, wie ist Ihr Plädoyer? Ist nicht auch für Sie als sozusagen Kreativindustrieller voll digitalisiert im Moment sozusagen, mehr Mediennutzung auch sinnvoll? Können Sie noch mehr Geschäftsmodelle erlösen, ausrollen?
Also ich bin ja sehr froh, dass diese Podiumsdiskussion viel produktiver war als manch andere, die ich schon gesehen habe, aus dem einfachen Grund, wir in Deutschland haben immer die Tendenz, über die Probleme von etwas zu reden und sie reden darüber und sie stellen auch noch diese Frage, wie sie etwas verhindern. Das ist genau der falsche Ansatz. Ich plädiere dafür, dass wir alle zusammen hier unsere positiven Eigenschaften und unsere Möglichkeiten nutzen, von einem Technologiestandort Deutschland bis zu den Kreativen und zusammen und nicht gegeneinander genau diese Chancen nutzen und dass wir definieren, wie unsere Zukunft aussieht und nicht, dass wir sie aushalten. Und das heißt, wir müssen in einen positiven Diskurs kommen, nicht rückwärtsgewandt, sondern vorwärtsgewandt. Und das ist wirklich etwas, da ist Technologie, habe ich am Anfang gesagt, ein Enabler, ein Möglichmacher. Mhm. Daten unterstützen Kreative. Sie werden sie aber zu meinen Lebzeiten nie ersetzen. Kein KI diese Welt wird Game of Thrones oder unsere Mütter, unsere Väter produzieren. Niemals. Diese Ideen sind 20 Jahre alt. Als ich vor 30 Jahren in der Filmhochschule war, wurde eine Software vorgestellt, die das Drehbuchschreiben ermöglicht. Also ich habe das damals als Dramaturgiestudent mal gemacht, aber das ist Unfug. Die menschliche Eigenschaft ist genau diese kreative Fähigkeit und die wird auch nicht durch Daten ersetzt, aber durchaus unterstützt.
Herr Feiler, ich habe nur gefragt, ob mehr Mediennutzung sinnvoll ist. Das war ganz offen. Da war nichts von Verhinderung der Fall. Wir haben ganz konstruktiv
diskutiert. Ja, vielleicht letzter Satz, um dann diese Frage zu beantworten. Ich glaube ja, dass das Bewegtbild in allen gesellschaftlichen Kreisen, auch in den Industriekonzernen als Kommunikationsmittel, ganz stark sich verbreiten wird, weil man kann global nicht mehr über PowerPoints in 75 Sprachen Informationen vermitteln in einer hohen Geschwindigkeit. Das wird alles medial passieren, das wird über Bewegtbild passieren. Dazu braucht es journalistische Fähigkeiten in allen Konzernen. Und am Ende des Tages haben wir noch über Virtual Reality gar nicht gesprochen. Da haben wir mit dem Fraunhofer den ersten begehbaren Kurzfilm oder einer der ersten begehbaren Kurzfilme der Welt gedreht, wo die Immersion noch viel stärker ist. Und das sehen wir vor allem auch im Lernbereich. Deswegen, die mediale Nutzung wird explodieren.
Deshalb möchte ich die Arbeitswissenschaftlerin und den Wirtschaftsinformatiker am Ende fragen, wo könnte der optimale Punkt liegen zwischen digital und nicht digital? Frau Spanner-Ulmer.
Ich weiß nicht, ob man von einem optimalen Punkt reden kann und ob man es überhaupt vorausbestimmen kann. Ich bin da eher bei den Kollegen. letztlich ist es ein Work in Progress, das wir doch gerade erleben, dass im Grunde genommen Entwicklungen stattfinden, die schwer voraussehbar sind und wo ich glaube, und da mag ich auch unterstützen, es geht doch darum, dass wir eine möglichst große Vielfalt, auch föderale Vielfalt der Inhalte in der Zukunft haben. Da bin ich ganz fest davon überzeugt und uns nicht auf etwas fokussieren, auch gerade als Öffentlich-Rechtliche nicht. Ich glaube als Zweites, dass man tatsächlich die Möglichkeit der vielfältigen Erzählweisen und damit der Vielfalt der Ausspielwege noch weiter ausbauen muss. Und am Ende glaube ich auch, und das passt vielleicht ganz gut, wer heute bei der Preisverleihung war, hat gehört, dass eine der jungen Kolleginnen, die ausgesprochen technikaffin ist, deswegen hat sie einen Preis bekommen, gesagt hat, und ich mache jetzt wieder analoge Bilder. Das heißt, es gibt für mich kein besser oder schlechter, sondern wir werden in der Zukunft einfach noch eine größere Vielfalt haben und die Menschen werden sich entscheiden, was tut ihnen gut und was tut ihnen nicht gut. Denn eins haben wir heute gar nicht diskutiert. Natürlich, durch die gesamte Digitalisierung erleben wir ja auch durchaus Stressmomente. Also diese große Angebotsvielfalt, die wir ja durchaus jetzt hervorheben, hat ja auch den Nachteil, wenn man über Informationen nachdenken. Welches ist denn noch die richtige Information? Also auch da muss man ja doch noch mal ein bisschen genauer hingucken. Es ist ja nicht nur alles Gold, was glänzt. Ich bin sehr dafür, aber wir müssen auch immer ein bisschen im Auge haben, Menschen, denen muss die Technik dienen und nicht umgekehrt.
Frau Spanner-Ulmer, wir haben dreimal mehr geschafft als einmal Markus Lanz. Aber die letzte Frage noch an Herrn Puschczy. Kann man das erforschen, wo der optimale Punkt liegt zwischen Digitalisierung und Nicht-Digitalisierung?
Und wir hatten Inhalt, könnte man jetzt noch als
auch
Differenzierungsmerkmal
das,
hinzufügen. Ja, es gibt den optimalen Punkt der Digitalisierung, aber der ist eben unterschiedlich zwischen jedem Einzelnen von Ihnen allen, wo es darum geht, was mache ich digitalisiert, was mache ich altmodisch. Der ist unterschiedlich für jedes Unternehmen, der ist unterschiedlich für jede Branche und auch für jede Gesellschaft. Und es gibt ihn, aber die Regeln sind noch nicht erforscht. Das ist das, was wir gerade in der Forschung tun und was wir versuchen herauszufinden, wie man sich annähern kann an so einen optimalen Punkt und wie man den bestimmen kann, nicht? Weil am Ende des Tages haben Sie dann die einen, die schreien, alles muss digitalisiert werden, Klammer auf Wahlplakat, Klammer zu. Und dann haben Sie die anderen, die sagen, oh, das darf alles nicht passieren und beides ist Unfug. Sondern der optimale Punkt liegt irgendwo dazwischen und eben in jedem Anwendungsfall ist er unterschiedlich. Und wenn wir den finden als Deutsche, im Silicon Valley schreien sie alle, alles, was man digitalisieren kann, wird digitalisiert werden und muss auch digitalisiert werden. Wenn wir den optimalen Punkt finden, dann sind wir wieder im Rennen. Dann sind wir vorne mit dabei, denn dann sind Sie immer besser als der, der irgendwo anders arbeitet in dem Spektrum.
Ich danke Ihnen, Frau Spanner-Ulmer, ich danke Ihnen, meine Herren, für die Diskussion. Ich danke Ihnen vor allem für die unglaubliche Aufmerksamkeit. Es war ein sehr inhaltsstarkes PTKO-Presseforum, das noch nicht ganz zu Ende ist. Wir haben auch tatsächlich, wenn wir nicht